Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Ich erinnere mich noch genau. Wir hatten Religionsunterricht und behandelten das Thema der Heilige Geist. Der Heilige Geist, da muss ich natürlich erstmal ein bisschen ausholen. In der christlichen Theologie hat man sich irgendwann darauf verständigt, wir kommen zu keinem anderen Schluss, Gott hat sich im Laufe der Geschichte in dreierlei verschiedener Gestalt gezeigt, aber immer als derselbe. Er hat sich als Gott, der Universumsschöpfer, gezeigt, als der Überirdische, als der Große, als der väterliche Weltenurgrund. Und dann hat er sich als Jesus gezeigt, dem Bruder, den Mitmenschen, den Geopferten, den Begrabenen und den Wiederauferstandenen, als wahrer Mensch und zugleich als wahrer Gott. Und zuletzt hat er sich als Heiliger Geist gezeigt. Geist, weil unsichtbar und doch da, und heilig, weil eben göttlich. Vertreten im Geist und im Herzen der christlichen Gläubigen. Eine Art ständige Vertretung in dieser Welt, gewisserweise Gottes Diplomat nach Abwesenheit von Jesus. Wie christliche Theologen darauf gekommen sind? Nun, sie haben die Bibel durchgelesen, von vorne bis hinten, wie das so ihre Art ist, die Art der christlichen Theologen. Dafür haben sie für nichts anderes Zeit, für Eisessen beispielsweise oder zum Zahnarzt zu gehen. Sie lesen Tag und Nacht die Bibel und das, was drin steht, das summieren sie. Sie bilden gewissermaßen einen Querschnitt aus allen Details und allen Aspekten und allen Versen, die die Bibel enthält. Und daher bilden sie letzten Endes immer dogmatische Sätze, systematisch geordnet, jeweils einem Sachverhalt zugeordnet. Daher nennt man diese Form der Theologie auch systematische Theologie oder auch Dogmatik. Und wenn man nun beispielsweise nach dem Sachverhalt der Offenbarung Gottes gefragt wird, dann scannt die systematische Theologie erneut die ganze Bibel und sagt am Ende, wir kommen zu keinem anderen Schluss, als dass schlussendlich zu sagen ist, dass sich Gott im Laufe der Geschichte in dreierlei verschiedener Gestalt gezeigt hat, aber immer als derselbe. Erstens als Gott, der Schöpfer, als generelle Anlaufstelle im Himmel. Zweitens als Jesus, den Sohn des Vaters im Himmel, der sich selbst hingibt für seine Menschen. Und drittens als Heiliger Geist, Gottes ständige Vertretung in dieser Welt, unsichtbar und doch da. Das Kuriose am Heiligen Geist ist, es scheint manchmal Menschen, die keine Christen sind, fast leichter zu fallen, über ihn zu sprechen, als Christen selbst. Der Heilige Geist, das ist eine sehr geheimnisvolle, merkwürdige Seite von Gott. Hat ja auch keiner gesagt, dass es an Gott nichts Merkwürdiges geben darf. Die Sache mit Gott ist von vorn bis hinten merkwürdig und ich betrachte es als das größte Wunder meines Lebens, dass ich noch immer dieser Merkwürdigkeit verfallen bin. Aber ich schweife ab. Eines Tages, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, behandelten wir also im Religionsunterricht den Heiligen Geist. Und auf einmal ging Matthias nach vorne an die Tafel und malte auf die eine Tafelseite ein Gespenst mit Heiligenschein und auf die andere Tafelseite eine hochprozentige Flasche Schnaps, ebenfalls mit Heiligenschein. Unter das Gespenst auf der linken Seite schrieb er auf Englisch Holy Ghost, Heiliger Geist. Und unter die Schnapsflasche auf der rechten Seite schrieb er Holy Sprit, was latent etwas anderes meint, als wenn da Holy Spirit gestanden hätte. Drehte sich um, grinste und meinte noch, das dürfe man nicht verwechseln, das Geistwesen und den Geist aus der Flasche, bevor er sich augenzwinkernd widersetzte, während wir bereits vor Lachen über den Boden rollten. Unseren Religionslehrer gab's übrigens auch irgendwo noch im Raum, aber er blieb einen längeren Augenblick sprachlos und konnte diesen Spitzenpass leider überhaupt nicht wolli versenken. Womit wir nebenbei auch mal wieder beim HSV angekommen wären, aber das ist eine andere Merkwürdigkeit. Ja, der Heilige Geist von Gott ist schon etwas anderes als ein spukendes Gespenst oder als das, was man erlebt, wenn man zu tief in die Flasche geguckt hat. Wobei sie eines vielleicht gemein haben, der unsichtbare Diplomat Gottes und der Schnappes von der Tanke. Sie erfüllen einen von innen und zeigen einem Dinge, die man ohne sie nicht sehen würde. Während dich letzterer aber mit einem Kater zurücklässt und mit seinem Verschwinden dich auch aller vorübergehenden Visionen wieder beraubt, ist ersterer unabdingbar nötig, um Gott in dieser Welt überhaupt irgendwie zu sehen oder zu hören oder zu spüren. Sage nicht ich, sondern überliefert die Bibel an diversen Stellen, an denen sie sich zum Heiligen Geist äußert. Und das weiß ich wiederum, weil ich die schlauen Bücher derer gelesen habe, die nie zum Zahnarzt gehen. Und alle Überlieferungen der Bibel zum Heiligen Geist, das muss ich nun auch noch fix erzählen, gründen sich auf eine abgefahrene Erfahrung, die die Schüler von Jesus, nachdem er sie an Himmelfahrt verlassen hatte, machten. Erneut waren sie alleine. Erneut waren sie auf sich allein gestellt, betraut mit dem Erbe von Jesus, in seinem Sinne weiter in dieser Welt zu glauben, zu beten, zu predigen und zu wirken. Im Unterschied zur ersten Situation, in der sie sich von Jesus verlassen fühlten, nach seinem Tod, wussten sie dieses Mal zumindest aber, dass Jesus nicht tot, sondern quicklebendig war, allerdings wieder auf Wolke 7 zurückgekehrt war, in seinen Himmel, der mit dem Himmel, durch den wir unsere Flugzeuge und Bomben jagen, vermutlich nur sehr wenig zu tun hat. Sie waren auf ihrem Glaubensweg mit Jesus nun also nicht ein zweites Mal gescheitert, aber ein zweites Mal alleine gelassen worden, hatten in 2 oder 3 Jahren eine völlig neue Vorstellung von Gott erfahren und sollten das nun in dieser Welt verbreiten, alleine, ohne ihren Master und Anführer, Master Jesus. In der Apostelgeschichte der Bibel heißt es dann weiter, dass als nächstes der sogenannte Pfingstsonntag kam. Ein Sonntag, an dem ein internationales Erntefest in Jerusalem abgehalten wurde. Die Stadt quoll nur so über vor einheimischen Juden und römischen Besatzern, aber auch vielen Gästen aus umliegenden römischen Provinzen, wie beispielsweise Syrer, Asiaten oder auch Ägyptoposyten. Irgendwo in der damals schon Megacity Jerusalem stand ein Haus, und in diesem Haus versammelten sich die ehemaligen Schüler von Jesus. Vielleicht hatten sie einen leckeren Brunch, vielleicht spielten sie auch nur eine Runde Topfschlagen, wer weiß das schon. Aber der Bericht vom Pfingstsonntag führt dann aus, dass auf einmal ein Brausen vom Himmel, eben von Wolke 7 kommend, zu hören war. Und dass dann als nächstes auf einmal kleine Feuerzungen im Raum der Schüler von Jesus erschienen, die sich auf ihren Kopf setzten, ohne den Undercut abzufackeln. Und dass sie in diesem Moment vom Heiligen Geist erfüllt wurden, dass also Gott in diesem Moment sein Comeback in dieser Welt feierte, in der Gestalt seiner dritten Offenbarungsform, als Heiliger Geist. Die Auswirkungen waren krass. Der eigentlich als Angsthase bekannte Petrus stellt sich im Folgenden in die Öffentlichkeit Jerusalems, was damals vielleicht genauso unangenehm war wie für uns heute, und fängt an, von Adam und Eva bis zur Offenbarung zu predigen und erzählt jedem, der es hören oder auch nicht hören will, wie das mit Jesus war und welche massive Bedeutung Jesus als die Offenbarung Gottes schlechthin für Frau und Mann, Kinder und Hühneraugen hat. Der Diplomat Gottes in Petrus irgendwo drin verlieh ihm also Mut. Und damit nicht genug. Ob die Leute nun aus Ägypten oder aus Syrien oder aus der Türkei waren, sie alle verstanden Petrus in ihrer eigenen Sprache. Die Predigt des Petrus konnte verstanden werden, weil Gott sie, unsichtbar und doch da, selbst übersetzte. Der Schnaps von der Tanke und der Heilige Geist, sie haben eine Sache gemein. Sie erfüllen dich von innen und zeigen dir Dinge, die du ohne sie nicht sehen würdest. Während aber der Kater vom Fusel am nächsten Tag wieder geht und mit ihm auch alle Visionen, die du bis dahin vielleicht dank seiner Geistkraft hattest, bleibt der Geist Gottes in dir und ist nötig dafür, dass du Gott in dieser Welt überhaupt irgendwie sehen oder hören oder spüren kannst. Das klingt im ersten Augenblick sicherlich erstmal spooky. Auf den zweiten Blick aber ist das absolut geil und definitiv etwas, was sich Christen hinter ihre Ohren schreiben müssen. Glaube an Jesus ist nicht korrumpierbar. Keiner kann ihn machen. Keiner kann ihn herbeiführen. Keiner kann ihn erzwingen. Man kann nur von ihm erzählen, von ihm berichten, sich meinetwegen in die Öffentlichkeit stellen und predigen, so wie Petrus das damals tat oder mit Scott und Gott auf die Nerven gehen. Dass aber etwas in dir passiert, kann kein anderer machen, denn du bist nicht korrumpierbar und Gott ist es auch nicht. Er sorgt selbst dafür, dass du ihn findest, wenn du das willst. Aus dir selbst heraus, aus deinem Inneren, durch seinen Diplomaten, seine ständige Vertretung in dieser Welt und in dir. Der Einzige, der was tun kann, bist du selbst. Du kannst Gott um seinen Heiligen Geist bitten. Und um ganz sicher zu gehen, dass du nicht nur eine gute Flasche Wein erhältst, bestelle dir bei Gott den Geist, der keinen Kater verursacht, sondern dir hilft, Gottes Wahrheit zu erkennen. Ich wünsche dir ein fröhliches Gebrause um dich herum.